You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
Ohne Sozialismus keine Befreiung der Frau. Ohne Befreiung der Frau kein Sozialismus. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. Heute ist Internationaler Frauenkampftag. Auch wird gefragt, warum denn der Feminismus noch immer sein muss, trotzdem Frauen immer noch den Großteil der Reproduktions- und Care-Arbeit übernehmen und für dieselbe Leistung schlechter bezahlt werden. Auch viele Frauen sind der Meinung, dass es eigentlich genug ist mit dem Feminismus. Dabei übersehen sie Entscheidendes. Darüber rede ich heute. Zunächst von den historischen Wurzeln des Weltfrauenkampftages, danach darüber, dass die Stellung der Frau immer von ihrer ökonomischen Lage abhängig war und ist, was unweigerlich dazu führt, dass der bürgerliche Feminismus nur in einer Sackgasse enden kann. Wie diese umgangen werden kann, fasse ich zum Schluss zusammen. Doch zunächst historische Wurzeln des Weltfrauenkampftages und heutige Darstellung. Der 8. März ist ein historisch wichtiges Datum in der Geschichte der ArbeiterInnen. 1857 streikten an diesem Tag Textilarbeiterinnen in New York. 1908 fand wieder ein Streik der Arbeiterinnen im Kampf um bessere Arbeits- und Lebensbedingungen in den USA statt. Damit eine Solidarisierung der Gewerkschaften und anderer Belegschaften nicht stattfinden konnte, wurden die Frauen in der Fabrik eingesperrt. Ein Feuer brach aus und 129 Arbeiterinnen starben. 1917 streikten in St. Petersburg die Arbeiter, Soldaten und erstmals die Bauern, Frauen, der armen Stadtviertel, was zur Februarrevolution führte. Die ersten beiden Ereignisse sind nicht hinreichend belegt, aber wesentlich für uns ist das dritte Datum. Am 23. Februar 1917, also am 8. März des neuen Kalenders, trat das Frauenproletariat, besonders die TextilarbeiterInnen in Petersburg, auf die historische Bühne und artikulierte den wachsenden Missmut der arbeitenden Klasse. Dieser Aufstand war das Startsignal für die große russische Revolution. Der Vorschlag zur Einführung eines internationalen Frauentages kam von Clara Zetkin auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz am 27. August 1910. Danach wurde er am 19. März 1911 durchgeführt, denn der 18. März war der Gedenktag der Gefallenen während der Märzrevolution 1848. Auf der zweiten internationalen Konferenz kommunistischer Frauen 1921 in Moskau wurde der 8. März gedenkend der federführenden Rolle der Frauen bei der Revolution auf den 8. März festgelegt. Mittlerweile ist dieser Tag in 28 Ländern ein Feiertag. 1975 erklärte ihn die UN im Jahr der Frau zum Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden. Seitdem steht dieser jedes Jahr unter einem besonderen Motto: Rights, Justice, Action for all women and girls. Gefordert wird voller Zugang zu Recht und Gerechtigkeit für alle Mädchen und Frauen. Tatsächlich haben die Forderung nach Frieden und der Internationale Frauentag eine lange gemeinsame Tradition. Frauen der Arbeiterklasse kämpften stets dagegen, dass ihre Männer, Söhne und heute auch Töchter als Kanonenfutter in den imperialistischen Kriegen der herrschenden Klasse dienen müssen. Für die arbeitende Bevölkerung gab es in diesen Kriegen nie etwas zu gewinnen. Gerade deshalb ist das gewählte Motto problematisch. Es vermittelt den Eindruck, Männer hätten bereits Zugang zu Recht und Gerechtigkeit, während Frauen nur noch nachziehen müssten. Dabei gilt, Männer der Arbeiterklasse teilen nicht die Privilegien der herrschenden Klasse. Sie teilen vielmehr mit Frauen die Erfahrung von Ausbeutung und sozialer Ungleichheit. Ansonsten ist dies im bürgerlichen Denken ein weiterer mühsamer Tag, an dem die Herren den Damen Blumen schenken müssen, und das mit dem Kampf lassen wir weg, denn das klingt so danach, als müsste wer bekämpft werden. Es ist allerdings Fakt, dass jede Verbesserung erkämpft werden musste und muss. Doch liegt es tatsächlich am reinen Frausein, wie uns suggeriert wird, dass Frauen immer noch weniger verdienen und nicht von der Care- und Reproduktionsarbeit entlastet werden? Oder gibt es einen anderen Grund? Die Stellung der Frau in der Gesellschaft ist keine zeitlose oder naturgegebene Tatsache. Sie hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert, und zwar im Zusammenhang mit den jeweiligen gesellschaftlichen Produktions- und Eigentumsverhältnissen. Aus historisch-materialistischer Perspektive lässt sich sagen, dass die Rolle der Frau in den verschiedenen Gesellschaftsformationen eng mit der Entwicklung von Arbeit, Eigentum und Familie verbunden ist. Wer die gegenwärtige Situation verstehen will, muss daher einen Blick auf diese historischen Entwicklungen werfen. Historische Stellung der Frau. Nach wie vor wird behauptet, dass die Stellung der Frau unabänderlich ist. Es wird immer so getan, als könnte Gleichstellung erreicht werden, womit aber was anderes gemeint ist, nämlich die Gleichstellung im Sinne der Ausbeutung. Demgegenüber wird es als Erfolg der bürgerlichen Frauenbewegung gewertet, dass Frauen alles können, Karriere machen, was auch immer das heißen mag, ein erfülltes Liebes- und Sexualleben haben und mit Begeisterung und enormem Zeitaufwand nebenbei Kinder großziehen und Alte pflegen. Schließlich liege das in der Natur der Frau. Daran lässt sich nichts ändern. So wird in der bürgerlichen Familie, dem Kern der Gesellschaft, wie sie bezeichnet wird, ich komme noch darauf zurück, warum der Kapitalismus auf dieses Bild angewiesen ist, die Abhängigkeit der Frau reproduziert. Je nach Lage am Arbeitsmarkt ist sie erwünscht oder unerwünscht. Historisch kann gezeigt werden, dass sich die Stellung der Frau ändert, beginnend beim Urkommunismus, wie er sowohl von Bebel als auch Kollontai genannt wird, bis hin zum Kapitalismus. Es wird sich zeigen, dass die Stellung der Frau immer ein Resultat derjenigen Arbeitsaufgaben, die ihr in der jeweiligen Entwicklungsstadium eines ökonomischen Systems zugeteilt werden, bildet. Der Urkommunismus. Hierbei handelt es sich um die Zeit, grob gesprochen, der Jäger und Sammler vor der Sesshaftwerdung des Menschen. Es war die Zeit, in der das Privateigentum unbekannt war. Menschen in kleinen Herden herumzogen. Es gab keinerlei Unterschied zwischen der Stellung des Mannes und der der Frau. Es gab auch kaum Unterschiede in den körperlichen Eigenschaften zwischen Mann und Frau, in Stärke, Gelenkigkeit. Es zeigt, dass sich die körperliche sowie die mentale Entwicklung den Anforderungen des Lebens angepasst sind. Im Kollektiv, deshalb nennen die Autorinnen des Urkommunismus, wurde gesammelt, gejagt und, wo notwendig, verteidigt. Der einzige Unterschied: Frauen gebaren Kinder und versorgten sie innerhalb der Gemeinschaft. Je nach geografischer und natürlicher Voraussetzung wurden aus den Nomaden entweder Viehzüchter oder Ackerbauern. Nicht unbedingt immer in Reinform. In den Ackerbau betreibenden Stämmen hatten Frauen wesentlich mehr Gleichheit. Einige waren matrilinear, also die Linie der Mutter war ausschlaggebend. Bei den Viehzüchtern jedoch entwickelte sich das Patriarchat, das Vaterrecht. Warum war das so? Bei den Ackerbauern betreibenden Völkern war die Frau Hauptproduzentin. Die Frauen entdeckten das Säen und die Frucht, die daraus kam. Man glaubte an die Weisheit der Frauen. Die Menschheit verdankte der Frau die Entdeckung des Ackerbaus, die die ökonomische Entwicklung stark vorantrieb. Auch das Feuer soll von der Frau als wirtschaftliches Hilfsmittel entdeckt worden sein. Wenn der Stamm auf die Jagd zog, dann wurden Mütter und kleine Kinder zurückgelassen. Am besten vor Angriffen von Raubtieren schützten sie das Feuer, an dem sie Tongefäße brannte und Fleisch haltbar machte und auch verzehrbarer. Aber die Entwicklung zeigt, die Flamme des ersten häuslichen Herdes versklavte die Frau und verwandelte sie auf lange Zeit zu einer unterwürfigen und rechtlosen Dienerin am Küchenherd. Demgegenüber bedeutete Stämme mit Viehzucht, dass der Viehbestand zum eigentlich produktiven Teil wurde und die Frau zur Magd, die das Vieh bewachte. Aber nichts wert war, denn der eigentliche Wert lag im Vieh. Dadurch wuchs die Kluft zwischen den Geschlechtern. Der Urkommunismus wurde mit der Anhäufung von Reichtum von einem ökonomischen System abgelöst, das auf Privateigentum und Handel basierte und die Gesellschaft in Klassen aufteilte, wie auch Marx und Engels nachzeichnen. Das ökonomische System der Sklaverei. Die Stellung der Frau in der Antike als Privateigentum, Handel und Handwerk bereits existierten und die Arbeit durch Unfreiheit und Sklaverei geprägt war, gab es neben der Sklavenarbeit auch Ansätze eines freien Handwerks. Die produktive Arbeit der Unfreien bildete das Fundament des ökonomischen Systems. Die Frau war zu einem Leben im Heim verbannt und verlor jegliche Bedeutung für das ökonomische System. Ihre Rolle war die des Weibchens, die dem Mann Kinder gebiert, und des Lustobjektes. Die herrschenden ökonomischen Verhältnisse verwandelten die Frau zum Parasiten der Gesellschaft. Frauen waren, soweit sie keine Hetären waren, Eigentum des Mannes wie die Sklaven. Geschlossene Hauswirtschaft. Während der Feudalzeit ist zu unterscheiden zwischen adeligen und arbeitenden Frauen, Bäuerinnen, Handwerkerinnen. Bei den Adeligen kommt es zu einer deutlichen Trennung zwischen öffentlicher und privater Sphäre. Die Adelige in der Burg, bei Abwesenheit des Gatten, hatte sämtliche Befugnisse über die Leibeigenen. Und die Gatten waren aufgrund von Kriegen oft abwesend. Wenn der Mann zugegen war jedoch, zog sie sich in der Regel zurück und ihr kam die Rolle der Gebärmaschine zu. Demgegenüber waren die Leibeigenen innerhalb ihrer Sphäre gleichgestellt, allerdings beiderseits ohne politische Rechte. Frauen arbeiteten gleichberechtigt. Das meiste, was gebraucht wird, wird von den Frauen hergestellt. Sie spinnen, weben, nähen Kleider, ziehen Kerzen, brauen Bier, neben der sehr belastenden Hausarbeit. Allerdings gibt es noch keine Trennung zwischen Lebens- und Arbeitsort. Die Adeligen nehmen hohe Abgaben und verlangen ausgediente Frondienste nach Gutdünken. Dennoch ist es eigentlich die adelige Frau, die völlig entrechtet ist und nur dazu da ist, Kinder zu gebären. Innerhalb der Klasse der Leibeigenen gibt es kaum Unterschiede zwischen Mann und Frau, denn die Frau übernimmt gleichermaßen wesentliche ökonomische Aufgaben. Die einzelne Arbeitskraft stand hoch im Kurs. Nach und nach gingen die Gemeindeäcker allerdings in Privateigentum über, und je mehr dies passierte, desto rechtloser, unerträglicher und hoffnungsloser wurde die Situation der Frau. Das Los traf Bäuerinnen, wo die Zwangsherrschaft der Großgrundbesitzer verbreitet war. In dem Wirtschaftssystem, das auf Leibeigenschaft und dem Privatbesitz von Grund und Boden basierte. Die Frau der Kaufmannsklasse war vielfach auf die Hausarbeit beschränkt. Demgegenüber war die Frau des Handwerkers jene mitsamt der ganzen Familie, die im Betrieb mitarbeitete. Arbeitskraft in der Familie war notwendig, um den Betrieb zu erhalten. Deshalb war auch das Verhältnis zwischen den Eheleuten mehr durch gegenseitige Anerkennung und Gleichberechtigung geprägt. Durch die gleichwertige Arbeit entschärften sich patriarchale Strukturen und das männliche Faustrecht über die Frau wurde beseitigt. Einen wesentlichen Anteil an der Einstellung zur Frau trugen die Religionen, die auf Vaterrecht basieren. In Europa in erster Linie der Katholizismus, also das Christentum, Die enorme Expansion verdankte die christliche Kirche ihrer Bereitwilligkeit, das Privateigentum, die Kluft zwischen Klassen und die Vergewaltigung der Armen durch die herrschende Klasse zu legalisieren. Manufaktursystem. Das Zeitalter zwischen der Aufhebung des Feudalsystems und des Kapitalismus, das sich in den verschiedenen Ländern verschieden entwickelte, sodass die Zeitangaben sehr unterschiedlich ausfallen. Ein Land, in dem das Feudalsystem sehr lange aufrecht blieb, war zum Beispiel Russland. Aber letztlich nahmen alle Länder, ob früher oder später, diese Entwicklung. Das Manufaktursystem entstand aufgrund wachsender Märkte, vermehrten Handelskapitals und als frühe bürgerliche Produktionsform, bei der die Produktion noch nicht maschinell betrieben wird, aber arbeitsteilig, oft in größeren Werkstätten oder im Verlagssystem. Im Manufaktursystem ist die Frau produktiv tätig, niedrig entlohnt, rechtlich abhängig, sozialklassenbedingt unterschiedlich gestellt, aber zunehmend Teil der entstehenden kapitalistischen Produktionsprozesses. Aus der komplexen Ausbildung erfordernden Handwerksarbeit wurde stupide Einzeltätigkeit. Die Werkstoffe wurden von einem Zwischenhändler geliefert und wieder abgeholt, der den Preis gestaltete, wie es ihm gerade einfiel. Es war auch keinerlei Ausbildung notwendig. Frauen übernahmen diese schlecht bezahlten, monotonen Teilarbeiten. Darin ist der Beginn der systematischen Lohndiskriminierung zu sehen. Frauen werden stärker in die marktbezogene Produktion integriert, aber die patriarchal geprägte Familienordnung bleibt bestehen, sodass die Frau eine doppelte Abhängigkeit trifft, die vom Ehemann und die vom Kapital. Womit wir beim Kapitalismus sind. Der Übergang vom frühkapitalistischen Handels- und Manufakturkapital zum industriellen Kapital basierte vor allem auf der Mechanisierung der Produktion im Rahmen der sogenannten industriellen Revolution. An die Stelle der Heimarbeit und der Werkstätten treten Fabriken, in denen Maschinen den Arbeitsrhythmus vorgeben. Arbeiter und Arbeiterinnen werden zu Lohnabhängigen ohne Besitz an Produktionsmitteln. Bauern verlieren ihr Land. Durch die Mechanisierung, auch in der Landwirtschaft, kommt es zur Freisetzung von vielen Arbeitskräften, die in die Stadt und in die Fabriken wandern und aus dem das Industrieproletariat entsteht. Frauen werden weithin schlechter entlohnt als Männer. Das ergab sich daraus, dass der Lohn des Mannes auf die Erhaltung der Familie gerechnet war, der der Frau nur auf die eigene Person. Der Kapitalist nutzte die billige Arbeitskraft schamlos aus und nach einem langen Arbeitstag war sie auch noch Sklavin im Heim, während die bürgerliche Frau sich als Heimchen am Herd begnügte. Deshalb ist der Kampf der bürgerlichen Feministinnen und der der proletarischen Frauenbewegung ein völlig anderer. Bürgerliche Feministinnen streben nach Entfaltung in Beruf und Gesellschaft und stehen dem Mann in ihrem Streben antagonistisch gegenüber, während die Proletarierinnen mit dem Mann einen gemeinsamen Feind haben, das Kapital. Nur die Befreiung aus dem Joch des Kapitals, die Überführung der Produktionsmittel in das Gemeinschaftseigentum und der damit einhergehende Wegfall der Kapitalistenklasse kann dazu führen, dass Frauen und Männer gleichwertig arbeiten und leben. Allerdings bedeutet es nicht eine Auslöschung des spezifisch Weiblichen, wie es das Frauenrechtlertum des bürgerlichen Feminismus oftmals verlangt, sondern gerade das genuin Weibliche zu berücksichtigen, die Mutterschaft. Zusammenfassend kann gesagt werden, alle Rechte der Frau, sowohl die ehelichen als auch die politischen oder gesellschaftlichen, werden einzig bestimmt durch ihre Rolle innerhalb des ökonomischen Systems. Die freie Zusammenarbeit von Frau und Mann in allen Belangen wurde durch grundlegende Veränderungen nach der Oktoberrevolution Rechnung getragen, soweit es die materiellen Möglichkeiten zuließen. Es gibt also tiefgreifende Unterschiede zwischen der bürgerlichen und der proletarischen Frauenbewegung. Die bürgerliche Frauenbewegung, die sich vor allem aus den Frauen der Mittel- und Oberschicht zusammensetzt, sieht ihre Hauptforderungen im Zugang zu Bildung, Berufszugang, Wahlrecht und rechtlicher Gleichstellung im bürgerlichen Staat. Vieles davon wurde erreicht. Dabei werden Männer als das Problem gesehen und nicht der Kapitalismus. An die Stelle des Klassenkampfes tritt der Geschlechterkampf, was man schon daran erkennt, dass die Systemfrage nicht gestellt wird. Die bürgerliche Frauenbewegung hat kein Interesse an einer Systemänderung. Dabei ignoriert sie Klassenunterschiede bzw. negiert die Probleme der Frauen der Arbeiterklasse. Sie will nur Rechte wie bürgerliche Männer, aber nicht die Abschaffung von Ausbeutung. Der bürgerliche Feminismus meint, Frauen sollten die besseren Männer sein oder zumindest gleich gut und negiert die echte Unterdrückung. Demgegenüber zielt die proletarische Frauenbewegung auf die Abschaffung des Kapitalismus und der Klassenherrschaft, wodurch die Frauenfrage zu einem Teil der Klassenfrage wird. Die Unterdrückung der Arbeiterin ist eine doppelte, durch das Kapital und durch die patriarchalen Strukturen. Deshalb kann die Befreiung der Frau nur gemeinsam mit der Arbeiterklasse erfolgen. Der Ursprung der Unterdrückung ist vor allem ökonomisch zu begründen. Historisch entsteht sie mit dem Privateigentum und der Klassenbildung. Die Familie dient der Sicherung von Erb- und Eigentumsverhältnissen. Die Frau wird in die private Reproduktionssphäre gedrängt. Im Kapitalismus wird das Problem noch verschärft. Zwar werden die Frauen erwerbstätig, bleiben aber ökonomisch abhängig. Durch die niedrigen Löhne leiden unter der Doppelbelastung Lohnarbeit und Hausarbeit, während die Familie als wirtschaftliche Einheit bestehen bleibt. Die echte Befreiung der Frau kann nur dann geschehen, wenn die Produktionsmittel vergesellschaftet sind, Hausarbeit kollektiv organisiert wird und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Ehemann entfällt. Die Frauenfrage ist also keine isolierte Geschlechterfrage, sondern Teil der Klassenfrage und ist deshalb nur durch den Sozialismus vollständig lösbar. Deshalb macht der Weltfrauenkampftag nur Sinn, wenn er dazu angetan ist, die Menschen aus den Fängen des Kapitalismus zu befreien und im besten Fall im Kommunismus endet. Also einer Welt voller Love, Peace and Tofu. Ja, ich freue mich, dass ihr auch diese Episode von Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht, bis zu Ende gehört habt. Und würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung, vielleicht auch Kritik und Anmerkungen, vielleicht auch eigene Erlebnisse in den Kommentaren hinterlasst und hört wieder rein, wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast der Position.